Ich darf euch jetzt noch den Bibeltext zur Predigt vorlesen. Das sind zwei unterschiedliche Stellen, einmal aus dem 1. Mose 1, 26 bis 28 und dann 1. Mose 2, 15. Dann sprach Gott: Nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Alex, ich bin einer der Angestellten hier in Bräukirche und ich war in den letzten 2 Monaten in Elternzeit und bin jetzt heute zum ersten Mal wieder hier. Es ist voll schön, hier zu sein und mit euch Gottesdienst zu feiern. Und ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für Momente wie diesen, wo wir innehalten können, wo wir rauskommen aus unserem Alltagsrhythmus, aus der Alltagsroutine und wo wir Zeit haben, darüber nachzudenken, wer wir sind, wozu wir hier sind, was für eine Rolle du in unserem Leben spielen kannst. Ich bitte dich, dass diese Momente jetzt für jeden und jede von uns in dieser Predigt auch besonders werden, dass du uns ansprichst, dass du uns bewegst, dass du uns neue Perspektiven schenkst, da wo das gerade für uns wichtig ist. Amen. Ja, wir sind ja hier in Bräukirche mitten in einer Serie über das Thema Verantwortung. Es geht darum, wo wir Verantwortung als Menschen wahrnehmen können, wo wir sie wahrnehmen wollen, wo wir sie vielleicht auch wahrnehmen müssen. Und wir schauen uns dazu einfach verschiedene Lebensbereiche an, die wir so haben, um das immer sehr spezifisch auch zu machen, sehr genau zu machen. Es ging schon um Verantwortung in Kultur, es ging um Verantwortung in Beziehungen oder Freundschaften und heute geht es eben ums Thema Verantwortung beim Arbeiten. Und damit ist das heute, glaube ich, auch der Bereich, wo wir so direkt auch Verantwortung mitdenken. Ja, das ist der Bereich, wo wir es gewohnt sind, irgendwie Verantwortung zu haben oder Verantwortung nehmen zu müssen. Wenn ihr einen Arbeitsplatz habt, dann kennt ihr das, ja, dass einfach Verantwortung auf euch lastet, dass irgendwelche Aufgaben an uns hängen, von uns abhängen, dass vielleicht sogar Projekte, ganze Institutionen, Einrichtungen wirklich so ein bisschen auf unseren Schultern liegen. Und das heißt, ihr kennt es, dass Verantwortung manchmal sehr, sehr motivierend sein kann, sehr erfüllend sein kann, was uns antreibt, was uns Lust macht, wo wir Gas geben deshalb. Und es kann aber auch etwas sein, was uns total erdrückt, was uns einfach nur müde macht und so richtig kaputt machen kann. Und ich will gerne heute Morgen mit euch jetzt so ein bisschen genau in dieses Thema reinschauen. Arbeit und Verantwortung. Ja, und was für eine Rolle kann eigentlich der Glauben in der ganzen Sache spielen, in der Verantwortung, die wir da so haben, vielleicht auch nicht haben? Was für eine Perspektive gibt uns eigentlich das Evangelium für unser Arbeiten und auch für die Verantwortungsübernahme beim Arbeiten? Und dazu hat dieser Text, den wir gerade gelesen haben, ganz viel zu sagen. Ich würde sagen, er gibt uns zunächst mal so einen Rahmen, in dem wir Arbeit und Verantwortung denken können. Dann gibt er uns einen besseren Arbeitgeber. Auf jeden Fall einen besseren Arbeitgeber als den wir momentan so haben. Und schließlich habe ich ein paar Gedanken dazu, wie wir das ganz, ganz konkret umsetzen können, was hier im Text beschrieben ist. Ein Rahmen, ein besserer Arbeitgeber und schließlich ganz konkret, was wir damit machen können. Zunächst mal der Rahmen. Und zwar haben wir jetzt hier ja die Schöpfungsgeschichte, ja einen Teil der Schöpfungsgeschichte. Das heißt, es geht ganz viel um so die ursprüngliche Idee. Wozu gibt es die Welt? Wozu gibt es die Menschen? Wie soll das alles zusammen aussehen? Wie funktioniert das zusammen? Wie harmoniert das? Es geht ums Paradies, ja um Eden, die Frage, wie ist das Leben eigentlich gedacht? Und das Erste, was ich immer wieder interessant finde, wenn ich diesen Text lese, ist, dass Gott dem Menschen 2 Aufgaben gibt. 2 Rollen, könnte man sagen. 2 Dinge, die er tun soll im Paradies, im Eden, im perfekten Leben. Das Erste ist, seid fruchtbar und vermehrt euch. Wo die 2 so waren, ja, alles klar, können wir probieren. Und das Zweite, arbeitet. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Und das Zweite, arbeitet. Ja, er sagt zu ihnen, nehmt die Erde in Besitz. Später dann bebaut den Garten und bewahrt ihn. Aber vor allem dieses nehmt die Erde in Besitz ist ein riesiger Arbeitsauftrag eigentlich. Und zwar Luther übersetzt das Wort, das hier verwendet wird, eigentlich mit herrschen. Ja, nehmt die Erde und herrscht über sie. Was ein riesiger Arbeitsauftrag ist. Ja, also wir hören da vielleicht so ein bisschen schnell Imperialismus raus. Ja, sie sollen jetzt das Ding sich unterwerfen, militant, besiegt die Erde sozusagen, macht sie euch untertan. Aber das Wort, was hier eigentlich verwendet wird, hat mehr so eine Konnotation wie das, was zum Beispiel eine Gärtnerin macht, wenn sie über ein Land herrscht. Ja, sie nimmt dieses Land, sie nimmt das Chaos und sie herrscht, sie trifft Entscheidungen und bringt irgendwann so einen wunderschönen Garten hervor. Bringt die Schönheit dieses Dings zur Entfaltung. Oder es ist so ein bisschen wie der Kindergärtner, ja, der so eine neue Kindergartenklasse nimmt und sie in Besitz nimmt. Ja. Das heißt, er fängt an, die Sache in die Hand zu nehmen, er trifft Entscheidungen, er übernimmt Verantwortung, aber seine Verantwortung ist eben, dass es diesen Kindern gut geht. Ja, dass sie sich weiterentwickeln, dass das Zusammenleben dieser Kinder gelingt. Das heißt, man könnte sagen, Gott gibt den Menschen einen Arbeitsauftrag. Er gibt ihnen Verantwortung. Er sagt, diese Erde, diese Welt, das ist eure Verantwortung. Es ist euer Job, auf diese Welt aufzupassen, für sie zu sorgen, sie zu fördern, sie weiterzuentwickeln. Jetzt, wenn ihr schon länger im Projekt Kirche seid, wenn ihr vielleicht auch beim Arbeit und Glauben Workshop zu Beginn des Jahres mitgemacht habt, dann sind euch diese Gedanken vertraut. Ja, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Deswegen will ich diesen ersten Punkt auch ein bisschen kürzer machen. Ich will aber trotzdem noch mal so ein bisschen da reingehen, das vertiefen. Ich glaube, wir können das gar nicht oft genug hören, ja, was hier so drin steckt. Und es stecken ja wirklich ein paar sehr, sehr spannende Aspekte in diesem Text. Also zum Beispiel, es steckt in diesem Text die Aussage, dass wir als Menschen darauf angelegt sind zu arbeiten. Wir sind als Menschen darauf angelegt zu arbeiten. Es ist ein Teil des Menschseins. Es ist ein Teil dieser Vision eines vollen, erfüllten Lebens. Ein Teil davon ist zu arbeiten, zu Verantwortung zu übernehmen für die Welt, für die Umwelt. Ja, das ist ja hier der Paradieszustand, wie gesagt. Das perfekte Leben, das erfüllte Leben und dieses erfüllte Leben, das ist jetzt laut diesem Text hier nicht einfach damit gefüllt, irgendwie Gott anzuschauen oder Lieder zu singen oder ihn zu genießen. Es ist auch nicht nur damit voll, irgendwie nackt zu sein und fruchtbar zu sein. Es ist nicht nur in der Hängematte liegen und irgendwie sich die Weintrauben in den Mund schieben lassen. Es ist eben auch zu arbeiten, zu machen, zu gestalten. Das ist ein Teil dessen, wofür wir geschaffen sind. Das ist ein Teil dessen, wie wir geschaffen sind. Die Ursprungsidee, die Gott hatte, als er uns angeschaut hat und als er uns auf die Welt gesetzt hat, war, dass wir, man könnte sagen, starke Wesen sind, die sich kümmern. Starke Wesen, die sich kümmern. Das heißt, wir sind darauf angelegt, dass wir arbeiten und Verantwortung übernehmen. Aber eigentlich ist auch die Welt darauf angelegt, dass wir arbeiten und Verantwortung übernehmen. Ja, wenn man sich das mal durchdenkt, was Gott hier sozusagen einsetzt, dann steckt da eigentlich die Aussage drin, dass unsere Welt und auch unsere Umwelt genau dann aufblüht, wenn wir diese Rolle annehmen, wenn wir arbeiten, wenn wir Verantwortung übernehmen. Und das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, okay, wie die Welt ist darauf angelegt, aber das ist was wir alle kennen. Ja, alle von uns haben das erlebt, dass man aufblüht, wenn andere Verantwortung übernehmen. Also zum Beispiel sitzen wir alle genau deshalb hier, weil Menschen für uns Verantwortung übernommen haben, weil Menschen gearbeitet haben. Ja, wahrscheinlich eure Eltern, vielleicht auch jemand anderes, hat bei euch im Leben nicht nur die Füße hochgelegt, ja, und gesagt, musst halt klarkommen, du viermonatiger Knirps, sondern sie haben uns gefüttert, sie haben mit uns geredet, sie haben uns die Windeln gewechselt. Sie haben in unserer Umgebung, in der wir da waren, immer wieder Staub gewischt. Ja, sonst wären wir alle an Staub gestorben. It's a fact. Der Grund dafür, dass wir heute hier sitzen und alle so gut aussehen und so lebendig sind und reden können und überhaupt, ist, weil andere Arbeit gemacht haben. Weil andere gearbeitet haben. Ja, das ist der Grund, warum wir hier sind. Oder um das auf einer weniger existenziellen Ebene mal anzuschauen, ein sehr schönes Beispiel, auf das ich durch einen Freund von mir gestoßen bin, ist das Beispiel von A.J. Jacobs. Das ist ein Autor aus den USA, der sich so zum Ziel gemacht hat, er will mal dankbarer werden, ja, will ein bisschen Dankbarkeit lernen. Und dann hat er sich überlegt, was kann er so machen, damit er das mal ein bisschen einüben kann mit dem dankbarer werden. Und hat sich überlegt, naja, ich könnte mal allen Leuten Danke sagen, die dafür verantwortlich sind, dass ich morgens meinen Kaffee trinken kann. Ja, also Kaffee, großes Ding für ihn, da ist der Tag ganz anders. Also suche ich mir mal alle Leute, denen ich Danke sagen muss, damit ich diesen Kaffee trinken kann. Und so fährt er halt dann einen schönen Morgens hier zu seinem Coffeeshop, bestellt bei der Barista, ja, die macht ihm einen schönen Kaffee und er sagt, oh, ist ja super, ja, danke für den Kaffee. Merkt dann aber schnell, naja, da ist es jetzt noch nicht vorbei, ja, sondern der Kaffee, den sie da gerade gebraut hat, der musste ja erstmal hier in diesen Kaffeeshop transportiert werden. Also muss ich eigentlich jetzt erstmal dem Trucker Danke sagen, der diesen Kaffee vom Flughafen, wo auch immer er herkam, jetzt hier zu diesem Shop gebracht hat. Aber als er dann dem Trucker Danke sagt dafür, dass er den Kaffee transportiert hat, merkt er, naja, eigentlich konnte der ja nur fahren, weil es diese Straße gibt, die jemand asphaltiert hat. Also muss ich den Leuten Danke sagen, die diese Straße für mich asphaltiert haben. Und dann geht er zu diesen Leuten und merkt, naja, also eigentlich muss ich natürlich jetzt nicht nur diesen Leuten Danke sagen, sondern die, die den Asphalt gemacht haben, ja, denen muss ich natürlich auch Danke sagen. Also geht er zu diesen Leuten und dieses Projekt führt ihn dann rund um die Welt. Er merkt, es ist ein riesiges Ding. Er sagt im Laufe dieses Projekts Architektinnen, Biologen, Designerinnen, Bergmännern, Ziegenherdenschäfern und noch ganz vielen anderen Menschen Danke. Er schreibt, clever wie er ist, natürlich ein Buch darüber. Das Buch heißt Thanks a Thousand, weil er über 1000 Menschen Danke gesagt hat. Und er hat dann auch einen TED-Talk dazu gehalten, den ich mir dann angeschaut habe. Und er bringt das ganze Experiment so schön auf einen in einem Satz auf den Punkt. Er sagt, it takes the world to make a cup of coffee. Ja, es braucht die ganze Welt, um eine Tasse Kaffee zu machen. Ich finde das ein super schönes Beispiel dafür, wie unsere Welt eigentlich angelegt ist. Ja, wann immer Menschen Verantwortung übernehmen, dass da eine Straße gepflastert wird, damit da ein Trucker fahren kann, damit der Kaffee zu mir kommt. Ja, wann immer Menschen Verantwortung übernehmen, arbeiten an irgendeiner Stelle, das ist genau dann, wenn unsere Welt anfängt zu strahlen. Wenn Schönheit sich entfaltet, wenn Leben entsteht, wenn Menschen das Leben genießen können, das Leben wirklich zum Maximum leben können. Ja, wenn viele Puzzleteile zusammenkommen und wir am Ende leckeren Kaffee trinken können, dann ist das die Welt, wie sie ursprünglich gedacht ist. Man könnte sagen, das ist Gottes Vision. Dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir uns einsetzen, dass wir arbeiten und dadurch das Leben auf dieser Welt aufblüht. Oder um das mal umgedreht zu sagen, ich glaube, wenn wir in dem Sinne arbeiten, dann ist es nichts anderes als zu lieben. Liebe zu üben, den Nächsten zu lieben. Wir ermöglichen dem anderen, den anderen, unserer Umwelt, der Welt, ganz viel, wenn wir in diesem Sinne arbeiten. Und ich will euch diese Frage gerne so ein bisschen mitgeben. Wenn wir diese Idee von Arbeit ernst nehmen, wenn Arbeiten dazu da ist, dass wir auf die Welt und aufeinander aufpassen, dass wir die Welt und einander fördern, das Potenzial von der Welt und von uns entfalten, wenn es dazu da ist, dass wir Lebensräume schaffen und sie ermöglichen und Leben aufblühen kann, wie und wo trägt denn dein Arbeiten dazu bei? Wie und wo trägt dein Arbeiten dazu bei? Also wir verlieren uns ja alle in Tasklisten und E-Mails und der täglichen Routine, aber lass uns mal für einen Moment rauszoomen aus dem Allen. Der Job, den du da machst, ich bin mir fast ganz sicher, dass er auf irgendeine Art und Weise zur Umsetzung dieser Vision beiträgt. Und dein Job, so doof er sich vielleicht auch anfühlt manchmal, eigentlich zu was Totalem Wertvollem macht. Eine Art, wie du Liebe übst, jeden Tag. Ja, und selbst wenn du jemandem zuarbeitest, als Controller, als Sekretär, als Research-Assistentin, was ermöglichst du denn letztendlich durch deine Arbeit? Was ist denn eigentlich so der Beitrag, den ihr leisten könnt, insgesamt als Online-Magazin, als Theater, als soziale Einrichtung, als Start-up, als Kirche, in der du dich ehrenamtlich einbringst, als Pharmaunternehmen? Ja, wo übernehmt ihr eigentlich letztendlich Verantwortung dafür, damit Leben irgendwo aufblüht? Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Der Text gibt uns einen besseren Arbeitgeber. Denn das klingt jetzt vielleicht ganz gut, das klingt aber doch ehrlich gesagt weit weg. Ja, und selbst wenn wir das schon mal gehört haben, zum Beispiel bei diesem Workshop im Februar, dann haben wir es doch, ich zumindest, schnell wieder vergessen. Im Alltag kommt diese Vision, die uns hier vorgezeichnet wird, oft genug unter die Räder. Ja, und Arbeit fühlt sich überhaupt nicht so an, als ob wir was Wichtiges beitragen würden, sondern sie ist eher frustig. Sie fühlt sich oft sinnlos an. Und dazu muss man jetzt ja auch mal ehrlich sagen, dass unser Arbeiten als Menschen insgesamt im 21. Jahrhundert eher das gegenteilige Ergebnis hat von dem, was hier beschrieben wird. Ja, also mit unserem Arbeiten sorgen wir eigentlich insgesamt als Menschen nicht für die Welt, sondern wir machen sie eigentlich eher kaputt. Ja, wir bauen, wir produzieren, wir machen Müll, wir machen alles kaputt mit unserem Arbeiten. Und mit unserem Arbeiten sorgen wir auch nicht für andere oft genug, sondern eigentlich beuten wir vor allem Menschen aus. Ja, versuchen an ihnen reich zu werden, indem wir ihnen nochmal Produkte verkaufen und Gewinn maximieren. Oder wir versuchen uns einen Namen zu machen, indem möglichst viele Leute irgendwie uns followen, was auch immer. Das heißt, die Realität ist eigentlich eine andere als die, die hier im Text beschrieben wird. Ja, das, was wir heute in der Arbeitskultur, Arbeitswelt, die Arbeit in der Welt, was wir heute so erleben, ist was anderes als das, was wir hier im Text haben. Und ich würde jetzt die steile These aufstellen, dass das zumindest zum Teil daran liegt, dass wir den Arbeitgeber gewechselt haben. Wir haben den Arbeitgeber gewechselt. Also ehrlich gesagt ist mir das noch nie aufgefallen, bis diese Woche, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe. Aber Adam und Eva haben ja quasi einen Arbeitgeber. Ja, sie haben jemanden, der ihnen im wortwörtlichen Sinne Arbeit gibt, der ihnen eine Aufgabe gibt. Ja, der sagt, das ist deine Aufgabe, deine Arbeit, sorge für die Welt, sorg füreinander. Das heißt, das ist das, woran sie arbeiten, was wir gerade besprochen haben, ist das, woran sie arbeiten, ihre Aufgabe. Aber es ist nicht, wofür sie arbeiten. Es ist auch nicht, für wen sie arbeiten. Ja, sie arbeiten daran, dass sie für die Welt sorgen und füreinander sorgen, aber sie arbeiten nicht, das ist nicht, wofür sie arbeiten, für wen sie arbeiten. Es ist nicht ihr Chef. Ihr Chef ist der, der ihnen Arbeit gegeben hat, worum sie überhaupt erst arbeiten, und das ist Gott. Und das finde ich extrem spannend, weil ich glaube, genau da haben wir was verloren, oder nicht? Also wofür arbeiten wir denn? Für wen arbeiten wir denn? Es gibt ja einen Grund, warum wir alle morgens, nachmittags, abends, wann auch immer ihr zur Arbeit geht oder den Laptop aufklappt. Es gibt ja einen Grund, eine Motivation, einen Chef, der uns dazu bringt, dieses Ding zu machen. Warum machen wir es denn? Machen wir es für Geld, weil damit kann man Geld verdienen und ich brauche Geld, also machen wir den Job. Machen wir es, weil das Spaß macht, ich das kann und das gibt Geld und ich brauche Geld, also mache ich den Job. Machen wir es, weil es sich einfach unglaublich gut anfühlt, diese Visitenkarte rüber zu schieben irgendwo und zu sagen, ja, ich bin eben Steuerberater. Schlechtes Beispiel. Ja, ich bin eben Architektin. Ja, und es kommt mit unheimlich viel Ansehen und ich kann sagen, hier bin ich. Ja, machen wir es deshalb. Wofür machen wir es denn? Warum geht ihr morgens, nachmittags, abends zur Arbeit? Ich glaube, es lohnt sich, da mal hinzugucken. Ich glaube, es lohnt sich, sich das mal zu fragen, weil ich glaube, genau an der Stelle wird die Arbeit oft vom Segen zum Fluch. Zu etwas, was wir eigentlich vielleicht mal ursprünglich so ein bisschen aus einem liebevollen Gedanken auch gemacht haben. Es geht zu Leben zu schützen, zu fördern, aufzublühen. Wo es zu etwas geworden ist, was uns treibt, was uns fertig macht, was uns völlig im Griff hat. Weil wir einfach andere Arbeitgeber haben als die beiden hier. Letztendlich haben wir einen anderen Chef. Also ein Arbeitgeber zum Beispiel, der Gott für viele von uns immer mal wieder ersetzt, für mich auch, ist einen, den wir, glaube ich, kennen, wenn wir in Berlin wohnen. Man kommt eigentlich gar nicht drum rum um diesen Arbeitgeber in Berlin. Und zwar, dass man arbeitet, um jemand zu sein. Ja, für Bestätigung, für Anerkennung. Es ist extrem schwierig, in dieser Stadt zu leben und nicht sich über seine Arbeit zu identifizieren. Man geht ja auf eine Party, lernt Leute kennen. Die zweite Frage nach dem, wie heißt du, ist, was arbeitest du? Ja, und zack, ist man, wer man, was man macht. Oder wenn man irgendwie Freunde, Freundin trifft, auf so einen Mittagskaffee, was auch immer, nachmittags, Bier, Abend, wann auch immer, dann ist das Gesprächsthema oft, was läuft gerade auf Arbeit, welche coolen Projekte sind jetzt gerade bei euch angekommen, bist du befördert worden, ja, oder mit wem hast dich deine interessante Arbeit jetzt zusammengebracht, ach krass, ja, du arbeitest jetzt mit dem oder der zusammen, ist ja voll aufregend. Wir arbeiten irgendwie so ein bisschen, um Bestätigung zu bekommen, um Anerkennung zu bekommen. Ja, damit ist das so ein Arbeitgeber, der eigentlich immer auch bei uns mitschwingt, der uns motiviert, für den wir das machen. Das Problem ist nur, wenn das unser Arbeitgeber ist, dann hat der uns im Griff. Und dann ist Arbeit schnell einfach alles im Leben, was wir machen. Ja, wir machen alles, um immer nochmal diesen Kick zu bekommen, eben am Kaffee zu sitzen und sagen zu können, ja, nämlich, ich habe nämlich den getroffen, das ist voll aufregend. Eine Professorin, von der ich einen Artikel gelesen habe vor einiger Zeit, hat das super schön beschrieben. Und zwar sagt sie, es hat sie, sie ist quasi im Burnout gelandet, hat sich völlig überarbeitet und hat dann darüber einen Artikel geschrieben, Jahre später. Und sie meinte, es hat sie interessanterweise in der akademischen Welt nie jemand gezwungen, so viel zu arbeiten. Ja, sie hat sich völlig überarbeitet, aber keiner hat je gesagt, das musst du alles machen. Sondern sie hat gesagt, in der akademischen Welt passiert Leistungsdruck einfach schön verpackt in Wertschätzung. Ja, du hast zwar unfassbaren Druck, aber der kommt immer so als Wertschätzung, total schön. Also zum Beispiel die Studenten und Studentinnen sind immer wieder zu ihr gekommen und haben gesagt, also ihre Kurse sind einfach die besten Kurse. Ja. Dann meinte sie, ja gut, also wenn die alle mich meine Kurse so lieben, dann mache ich einfach mehr. Und dann kamen die ganzen Fachzeitschriften und haben gesagt, also ihre Sachen, wenn wir die Artikel publizieren, dann ist es also richtig geil und unsere Auflage steigt. Also hat sie beschlossen, naja, wenn die Leute das alle so feiern, dann schreibe ich natürlich mehr. Und irgendwann hat diese Wertschätzung, die so ihr Arbeitgeber war, einfach völlig ihr Leben übernommen. Es war immer der Drive, nochmal zu machen, nochmal mehr zu machen, nochmal mehr zu machen. Sie hat Tag und Nacht gearbeitet, bis irgendwann zu viel ist. Ist ein beschissener Arbeitgeber. Wenn es darum geht zu glänzen, Leuten Eindruck zu machen, irgendwie einer von den Tollen zu sein, dann wird die Präsentation oder die Predigt nie gut genug sein. Ich kann Tag und Nacht daran arbeiten, weil wenn es darum geht zu beeindrucken, dann werde ich nie fertig sein mit Vorbereiten. Oder ein anderer Arbeitgeber, der, glaube ich, einige von uns stresst, ist die bessere Welt. Die bessere Welt. Also diejenigen von uns, die im sozialen Beruf arbeiten, glaube ich, die kennen diesen Arbeitgeber. Ja, und es ist ja total lobenswert, dass wir für die bessere Welt arbeiten. Das ist so unser Ziel. Wir wollen gar kein Geld. Nein, wir arbeiten für die bessere Welt. Wir wollen Menschen helfen. Und man ist ja auch so schnell dran zu sagen, das ist ja das, was hier beschrieben ist. Oder das macht man doch als Christ. Man setzt sich ein für die bessere Welt. Das Problem ist nur, wenn die bessere Welt nicht nur das ist, woran wir arbeiten, sondern auch das, wofür wir arbeiten, wenn dieses Ideal der Chef ist, der sagt, ob deine Arbeit gut war oder nicht, der sagt, wann du aufhören kannst und wann nicht, dann wirst du nie aufhören zu arbeiten. Du wirst nie aufhören zu arbeiten, weil das Ideal wird nie erreicht. Die Welt ist nie wirklich besser. Es gibt immer noch mal jemanden, dem du helfen musst. Es gibt immer noch mal irgendwie einen Einfluss, gegen den du gerade ankämpfen musst. Es gibt immer viel gefährliche politische und soziale schwierige Strömungen. Dein Chef wird nie sagen, es ist genug, heute kannst du mal Pause machen. Du wirst immer das Gefühl haben, es kommt auf dich an. Ja, wenn du nicht dieses oder jenes noch mal machst, nicht noch mal doch Rufbereitschaft hast, nicht doch mal doch noch mal zur Einrichtung fährst, nicht doch mal diese Person triffst, obwohl du eigentlich schon 70 Stunden gearbeitet hast, dann geht ja die Welt den Bach runter. Ja, und die Existenz dieser Personen, dieser Firmen, die hängt alle von dir ab. Und dann enden wir da mit unserem sozialen Anliegen, dass wir völlig überarbeitet sind, völlig unterbezahlt sind und wir helfen auch niemandem mehr, weil wir sind völlig kaputt. Aber das ist, wo unser Chef uns hintreibt. Ja. Der sagt, wann die Arbeit gut ist, für den wir das machen. Das heißt, hier ist das Problem. Ja, wenn wir nicht diesen Arbeitgeber haben, in dessen Vision wir uns einklinken können und der auch sagen darf, wann es gut ist, darauf komme ich gleich nochmal, dann werden andere Arbeitgeber das Sagen übernehmen und dann sind wir offen für allen möglichen Mist. Ich habe diese Woche am Freitag auf Zeit Online einen Artikel gelesen, der war überschrieben mit der superschönen Frage, wann ist Erholung eigentlich Arbeit geworden? Wann ist Erholung eigentlich Arbeit geworden? Und es ging in diesem Artikel um das Phänomen, dass immer mehr Firmen jetzt auch Mindfulness-Kurse anbieten. Ja, und Yoga zur Mittagspause und überhaupt gibt's Coaches, mit denen du dich kostenlos beraten lassen kannst zu deiner Stressbewältigung, zu effektiver Freizeitgestaltung. Wie kannst du wirklich in den 3 Stunden, die du noch hast, dich richtig erholen? Ja. Und der Artikel hat das dann so schön beschrieben, weil er sagt, naja, eigentlich klingt das ja erstmal super. Ja, diese Firmen, die kümmern sich so richtig um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber jetzt mal ehrlich, sei nur halb geil. Weil den Stress, der da bearbeitet werden soll, der ist eigentlich nur entstanden, weil sich die Firma weigert, mehr Leute einzustellen. Ja, weil das würde mehr kosten. Also gib mal lieber ein bisschen Geld aus, um den Angestellten dabei zu helfen, ihre psychische Belastbarkeit zu erhöhen. Das ist kostengünstiger. Also arbeiten wir mit dir an deiner Freizeitgestaltung, weil dann verdienen wir mehr Geld. Der Punkt ist, wir lassen das mit uns machen. Der Punkt ist, wir laufen in diesem Hamsterrad mit. Wir arbeiten vielleicht sogar in Unternehmen, wo wir eigentlich merken, das geht überhaupt nicht mehr um die Sache, wofür wir hier angetreten sind. War ja mal eine gute Idee, ist immer noch in unserem Werbeslogan vorhanden, aber hat kein Mensch mehr, ist hier irgendwie dazu da. Wir wehren uns nicht. Wir verarbeiten nicht an der Kultur. Wir stehen nicht mal auf und sagen, wir können eigentlich so nicht weitermachen. Warum? Naja, weil woher soll denn das Geld kommen, wenn ich hier kündige? Wie finde ich meinen nächsten Job? Das macht sich nicht gut auf meinem Resümee, wenn ich da mal einen Job abgebrochen habe. Das ist eine ganz wichtige Sache, was wir hier machen. Wir alle müssen Opfer bringen. Es geht um die Rettung der Welt. Wenn das unsere Arbeitgeber sind, dürfen sie alles mit uns machen. Alles. Wir werden immer weiter mitmachen. Dabei könnten wir so einen tollen Arbeitgeber haben. Wir könnten so einen tollen Arbeitgeber haben. Einen mit einer großartigen Vision. Einen, bei dem das Arbeiten darin besteht, dass wir Liebe üben. Wo wir ein größeres Ganzes mit im Blick haben. Ein Arbeitgeber, der auf mich achtet, dem es nicht egal ist, wie es mir dabei geht, was ich da mache. Der versprochen hat, dass er für mich sorgt. Mit allem, was ich brauche. Mit allem, was ich brauche. Der nächste Job, das nächste Geld, den Urlaub, was auch immer. Der hat versprochen, für mich zu sorgen. Und bei dem auch die letzte Verantwortung liegt für das Projekt. Nicht bei mir. Am 7. Tag kann ich sagen, du hast gesagt, ich soll 6 Tage arbeiten. Jetzt ist es dein Problem. Ein Arbeitgeber, der mich nicht über meine Leistung definiert. Der mich nicht mehr liebt, weil ich effektiver gearbeitet habe heute. Der mich nicht weniger liebt, wenn so richtig was daneben gegangen ist.
Und in eurem Programmheft findet ihr ein Zitat von Miroslav Volf, das das Ganze nochmal sehr schön auf den Punkt bringt, wie ich finde. Er schreibt, zudem gibt uns Gott selbst dann, wenn wir scheitern, ob wir nun unser Bestes gegeben haben oder dazu nicht in der Lage waren, ein Gefühl für unseren Wert jenseits von Erfolg und Versagen. Gewiss ist die Arbeit ein fester Bestandteil unserer Identität. Wer wir sind, ist zum Teil davon geprägt, was für eine Arbeit wir tun und was für Arbeiter wir sind. Aber wir sind mehr, viel mehr als unsere Arbeit, weil wir Gottes geliebte Kinder sind, im Erfolg wie im Scheitern. Gott liebt uns nicht wegen unseres Erfolgs und Gott hört nicht auf, uns zu lieben, wenn wir versagen. Wenn es um das Empfinden unserer Würde geht, trumpft Gottes Liebe alles andere. Das wäre quasi möglich, wenn wir Gott als unseren Arbeitgeber hätten.
Und das bringt mich zu meinem letzten Gedanken. Wo fangen wir denn da an? Wie können wir das konkret umsetzen? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Weil ich kenne dieses Material, dieses Gedankengut schon seit vielen Jahren. Und oft genug lande ich trotzdem immer kurz nachdem ich es gehört habe, gepredigt habe, wie auch immer, wieder in der gleichen Nummer. Bei anderen Arbeitgebern. Gott habe ich irgendwie aus den Augen verloren. Oder ich mache meine Arbeit und ich weiß vom Prinzip her, es fühlt sich auch, also es ist bestimmt was Sinnvolles, aber es fühlt sich eben nicht so an und ich eier trotzdem die ganze Zeit rum. Das heißt, was machen wir? Wie kommen wir ein Stück weit da näher ran? Und in dieser Frage hat mir diese Woche Martin Luther geholfen. Martin Luther hat sich sehr mit der Frage rumgeschlagen, wie kann ich mir denn sicher sein, wie kann ich denn so wirklich daraus leben, dass Gott mir vergibt, dass er mich liebt, dass alles gut ist zwischen mir und Gott. Das war so seine entscheidende Frage, ja. Und er hat damit riesig gekämpft, weil manchmal hat er das gespürt, dass Gott ihn liebt und dann war es toll und manchmal hat er es nicht gespürt und dann hat er gezweifelt und manchmal konnte er es greifen, ja, theologisch und vom Kopf her und konnte das glauben, dass Gott ihn liebt und manchmal musste er zweifeln, ob Gott ihn liebt. Das heißt, es war so immer so ein bisschen hoch und runter. Er wurde nie ruhig und gelassen und sicher in dem, dass er aus Gottes Liebe leben kann. Und der Durchbruch für Martin Luther war dann irgendwann zu erkennen, genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Dass ich dieses Ding, dass Gott mich liebt, daran festmache, ob ich es gerade spüre oder nicht. Dass ich dieses Ding, das Gott mir vergeben hat, daran festmache, ob ich das gerade glauben kann oder nicht. Das heißt, ich frage mich, liebt Gott mich? Und dann gehe ich zu mir selbst zurück und überlege, erlebe ich es gerade, spüre ich es gerade, fühlt sich es irgendwie richtig an oder nicht? Er nannte das Homo incurvatus in se. Der Mensch ist in sich eingedreht. Und er wollte damit sagen, wir beschäftigen uns nur mit uns selbst. Ja, so unsere Wahrheit, das, was wir glauben oder als richtig empfinden, das holen wir alles nur um uns selbst. und das ist völlig chaotisch. Ja. Weil einen Tag können wir es glauben, dass Gott uns liebt, also freuen wir uns, dass er uns liebt. Am nächsten Tag können wir es nicht spüren und dann kann's nicht sein, ja, weil wir spüren es ja nicht. Dann muss es irgendwie Blödsinn sein. Das heißt, wir sind auf einer lebenslangen Achterbahn immer, je nachdem, wie es uns gerade innerlich geht, was wir denken, empfinden, wie auch immer. Das ist dann, was stimmt. Das ist das, was dann richtig ist. Aber das Schöne am Glauben, sagt Martin Luther eigentlich, ist dann, dass es gewisserweise was außerhalb von uns selbst ist. Die Gewissheit des Glaubens kommt nicht von innen, sondern sie kommt von außen. Gott spricht uns zu. Ich bin für dich gestorben, ich habe dir deine Schuld vergeben, ich liebe dich. Und das stimmt. Das ist Fakt. Völlig egal, ob ich es gerade spüre oder nicht, völlig egal, ob ich es gerade glauben kann oder nicht, völlig egal, ob ich den Eindruck habe, das macht in meinem Leben einen Unterschied oder nicht. Es wird mir zugesprochen, von außen. Ja. Und manchmal kann ich es greifen in meinem Herzen, manchmal kann ich es nicht greifen in meinem Herzen, aber ich kann aufhören, die Wellenbewegung zu machen, weil es kommt von außen. Ich muss das gar nicht immer mit meinem Inneren so abgleichen können. Vielleicht großer theologischer Gedanke. Aber ich hatte den Eindruck, es ist genau das Gleiche eigentlich mit meinem Arbeiten. Da bin ich genau auf dieser Achterbahnfahrt. Ja, manchmal denke ich, es ist total sinnvoll, was ich mache, weil ich spüre es irgendwie, jemand schreibt eine liebe E-Mail. Toll, was ihr macht im Projekt Kirche, super. Bin ich 3 Wochen motiviert. Dann erlebe ich es 2 Wochen nicht und merke, okay, ist doch alles sinnlos, was wir hier tun und kann man eigentlich auch zumachen, den Laden und so weiter. Ja, und es ist sozusagen immer, was ich erlebe, wie ich es gerade spüre, ob ich es gerade glauben kann oder nicht, dass es Gott gibt und dass er wirkt in uns. Wenn ich darauf setze, werde ich nie dahin kommen, dass ich einfach arbeiten kann in dem Wissen, dass das schon gut ist, was ich mache. Es wird mir aber von außen zugesprochen. Wie im ersten Punkt gesagt, Gott sagt, das ist, wozu ihr da seid. Wenn ihr irgendwo daran teilhabt, dann haltet fest, dass das gut ist. Egal, ob ihr es glauben könnt oder nicht, egal, ob ihr es gerade spürt oder nicht. Wenn ihr auf diesem Track seid, ist es super. Das heißt, ich glaube, was wir eigentlich brauchen, ist, dass uns das, was wir gerade besprochen haben, immer wieder zugesprochen wird. Immer wieder zugesprochen. Dass wir diese Gedanken, diesen Ansatz immer wieder hören, immer wieder erfrischen, immer wieder erneuern, immer wieder sozusagen das an uns ranlassen von außen, weil von innen wird es nicht kommen. Wir werden nie innerlich immer finden, dass unsere Arbeit voll erfüllend und sinnvoll ist. Wir brauchen die Ansage von außen. Und das heißt, ihr könnt euch zum Beispiel diesen Vers ausdrucken und an euren Laptop kleben und jeden Morgen aufs Neue lesen. Hier, ich versuche zu sorgen für die Welt, ist toll. Fühlt sich völlig scheiße an, nichts erreicht heute, war trotzdem richtig. Ihr könnt euch Kunst kaufen oder sie selbst gestalten, die diese Vision vielleicht zum Leben bringt. Ich trage einen Teil dazu bei, damit es irgendwie die Welt aufblüht, damit es anderen gut geht. Wir haben einen ganzen Arbeit- und Glauben-Bereich gestartet dieses Jahr, wo es genau darum geht, dass wir das immer und immer wieder neu überdenken. Okay, was ist denn der Sinn von unserer Arbeit? Wie passt das in Gottes Vision? Da gibt es inzwischen eine Telefonkonferenz alle 2 Wochen, eine halbe Stunde, wo man sich wieder neu mit dem Material auseinandersetzen kann. Es gibt eine Kleingruppe, die jetzt startet. Genau zu diesem Anliegen. Wir brauchen es immer wieder von außen. Wir brauchen den Zuspruch von außen. Ich lade euch ein, eure Wege da zu suchen und zu finden. Amen.